Was machen wir in der Schweiz mit solchen Aussagen, der König kommt, wo wir noch schon lange keinen König mehr hatten? Ne? Ich habe überlegt, es gibt ja auch in der Schweiz große Events, auf die man sich gut vorbereitet. Basler Messe, Uhrenschmuckmesse, so ein großes Event. Ja, meine Tochter hat mal dort gearbeitet, ne, als sie noch Studentin war. Und da kamen dann wirklich die höchsten VIPs aus Amerika. Da wurde schon mal nicht so gut vorbereitet. Ne. Also wenn hoher Besuch kommt, bereitet man sich auch entsprechend vor. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo wir noch in Brașov, Rumänien gewohnt haben. Da war ein NATO-Summit in Brașov. Und ich weiß noch, das sind die Hubschrauber über unserem Stadtteil geflogen, die haben die amerikanischen Verteidigungsminister, deutsche Außenminister dorthin gebracht, in die Berge, wo die Sitzung war. Und interessanterweise war, da gab es Wege um Brașov rum, die waren jahrelang solche tiefe Schlaglöcher. Ich weiß, wir sind da zu einem gewissen Restaurant gefahren und man musste immer so mit dem Auto fahren. Aber dann kamen die NATO-Verteidigungsminister und plötzlich war Asphalt. Ne? Alles war plötzlich ganz glatt und alles ging gut. Ja, wir reden von einem König, der kommt wir stimmen nicht ab, was er zu tun hat. Wir sagen ihm nicht, was unsere Regeln sind, sondern König heißt, da kommt jemand, der eigentlich kompetenter ist als wir, der einen Charakter hat, unfehlbar. Und mein Ziel mit dieser Predigt heute ist, dass wir alle, inklusive mich, ich höre auch zu, also ich vielleicht rede ich zu mir selber, ich darf zuhören, ne? Noch tiefer zu verstehen, dass dieser König ein König der Liebe ist. Das ist der Unterschied, den wir heute brauchen. Das ist der Unterschied, den die Länder und die Nationen heute brauchen. Die Gewissheit, ich bin geliebt. Dann ist es in meinem Leben ein Unterschied. Und dann kann ich einen Unterschied machen. Ja, ich habe einen Text rausgesucht und ich möchte jetzt vielleicht die erste Folie, das wird die erste Folie sehen. Der Text ist aus Offenbarung. Es ist nicht der ganz typische. Ich habe da lange ein bisschen rumgesucht. Na, ich habe dir andere Texte geschickt, aber letztendlich habe ich mich für den Text entschieden. Offenbarung 1, 4 und 5. Der König stellt sich vor. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Na, geht's weiter. Das heißt, hier ist die Einführung. Hier stellt sich der König vor. Und wir gehen das mal schnell durch. Vorher, Vers 3 heißt es, glücklich sind die Menschen, die die Offenbarung lesen. Wow, oft habe ich die Offenbarung so ein bisschen mehr zur Seite gelegt, weil da stehen so viele Dinge drin, wo man denkt, oh, schwierig zu verstehen, ist es ja. Dunkelheit, ihr auch. Aber das Wort Gottes sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr das lest. Und da habe ich mir überlegt, warum sind wir glücklich? Weil in diesem Buch der Siegeszug von Jesus, dem König aller Könige, immer mehr beschrieben wird. Hier hat Johannes, der Freund von Jesus, das Glück, dass der Vorhang in den Himmel aufging. Und er konnte etwas sehen. Er konnte den sehen, der auf dem Thron sitzt und von den sieben Geistern. Welche Geister sind das? Ganz einfach zusammengefasst, die Zahl 7 steht für vollkommen. Das heißt, da ist der Geist Gottes vor dem Thron Gottes. Und die 7 heißt nicht 7 Geister, sondern es ist die Vollkommenheit. Der Heilige Geist ist Gott. Da ist Gott wie der Vater und wie Jesus, vollkommen unfehlbar. Er ist Gott. Und von Jesus Christus. Und das ist jetzt die Visitenkarte. Und dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten und so weiter. Jesus gibt ja seine Visitenkarte ab. Und wir wollen das mal so angucken, als ob Jesus sagt, ich komme jetzt regelmäßig in Kreuzpunkt. Aber Jesus, du warst ja schon immer da. Ja, ich war schon immer da, aber wem gehört der Thron eigentlich im Kreuzpunkt? Okay, wir haben ja Regeln hier, wir haben eine Tradition. Ja, sagt Jesus, aber wer soll hier wirklich herrschen? Und ich glaube, Jesus will den Thron sowohl hier in dieser Gemeinde, aber er will den Thron auch in meinem Herzen, in deinem Herzen. Ja, ich habe vor 40 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Er hat mich herausgerissen aus dem Sumpf meiner Verlorenheit. Ja, ich habe ihm damals den Thron gegeben. Aber wisst ihr was? Mit Jesus zu leben heißt, ihm nachzufolgen. Und ihm nachzufolgen bringt mich immer wieder mal an Punkte, wo ich mich entscheiden muss, vertraue ich ihm, gehorche ich ihm, oder habe ich mal vor Jahren gesagt, ich habe jetzt eine Idee, wie ich mit Jesus lebe. Und jetzt lebe ich mit Jesus so. Ich stehe morgens auf, lese die Bibel, lese einen Psalm, lese das Evangelium, singe zwei Lieder, laufe durch mein Zimmer und so weiter und so fort. Jesus sagt, das ist ja gut, aber das ist eine Form, die du gebaut hast. Frage an dich, fragt mich Jesus oft, ist diese Form mit Leben gefüllt? Oder gibt dir diese Form die Sicherheit, ich folge jetzt Jesus richtig nach, weil ich es richtig mache. Ich singe die richtigen Lieder. Ich lese treu und tagsüber bin ich auch nett zu meinen Mitmenschen. Ist ja alles gut. Das sind die Formen. Und ich denke, die große Frage, die wir uns stellen als Gemeinde, und die Gemeinde sind ja wir, jeder von uns, wir zusammen sind die Gemeinde. Die Frage ist, hat Jesus den Thron? Gehorchen wir ihm? Tun wir das, was er sagt? Und warum sollen wir Jesus gehorchen, wenn er uns nicht liebt? Und da fängt es an, ja. Also wir können die nächste Folie bitte anschauen. Jesus stellt sich vor hier und ich finde diese Visitenkarte von Jesus unheimlich stark. Jesus kommt hier rein und sagt, übrigens, ich bin der treue Zeuge. Ich verkörpere die Wahrheit. Ich habe noch nie gelogen und ich werde nicht lügen. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du Fragen hast, wo du Zweifel hast? Es ist nicht falsch, Fragen und Zweifel zu haben. Die Frage ist, was machen wir mit unseren Situationen, wo Gebete lange nicht gehört wurden? Wo ich Dinge, die ich wirklich brauche, ich rede jetzt nicht von Luxus, na Dinge, die ich brauche, wo Gott sie mir nicht gibt, wo ich merke, wo meine Familie, Kinder, Enkel nicht mit Jesus leben, wo ich vielleicht finanzielle Fragezeichen habe, wo Familiensituationen nicht geklärt sind. Was mache ich mit diesen Dingen? Jesus sagt, hier ist meine Visitenkarte, ich bin der treue Zeuge. Ich bin der Zeuge davon, dass ich den Tod besiegt habe. Ich kann nicht lügen, weil ich die Wahrheit in Person bin. Ich bin der Erstgeborene von den Toten. Habt ihr manchmal Angst vor dem Sterben? Ich schaue in den Spiegel und ich merke, Mann, ich werde nicht jünger. Meine Frau wird jünger. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Sie hat einen guten Mann. Aber ich werde nicht jünger. Und ich merke dann einfach, irgendwann ist die Uhr abgelaufen. Macht mir das Angst? Meine Mutter ist 88 und sie ist eigentlich auch Jesus-Nachfolger geworden, so zu meiner Zeit. Aber seit ein paar Jahren merke ich bei ihr einen Unterschied. Ihrem Körper wird es nicht besser. Aber sie sagt immer, wenn ich sie treffe, sagt sie, weißt du, ich weiß nicht, wie oft wir uns noch sehen, aber das eine weiß ich. Ich weiß genau, wo ich hingehe. 88. Und ich denke, je älter wir werden, desto relevanter ist diese Frage. Haben wir eine Ahnung, eine Hoffnung oder haben wir diese Gewissheit? Ich weiß, was ich heiße. Eines Tages geht der Vorhang für den ganzen Globus zu. Eines Tages geht er für mich zu. Und ich weiß, dass ich weiß, das Beste kommt erst. Leute, das Beste haben wir vor uns. Ob wir 80, 90, 100, 120 Jahre alt werden, das ist gut. Das Leben auf dieser Erde hat Segen und hat gut Frucht und wir können es genießen. Das ist alles gut und richtig. Aber ihr Lieben, die Hauptsache kommt, wenn der Vorhang zugeht. Und ich habe die letzten Tage für mich 2. Petrus gelesen, wo es dann heißt, irgendwann kommt Feuer und das ganze Ding hört hier auf. Und wenn wir so viel Negatives auf diesem Globus auch sehen, können wir sagen, es ist gut, dass Gott dem Üblen, Zerstörerischen auch ein Ende gesetzt hat. Aber dann sagt Schreiber Petrus, und weil ihr das wisst, möchte ich, dass ihr umso mehr darauf schaut, dass ihr wisst, es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und die Vernünftigsten Die nüchternsten Menschen, die auf diesem Globus leben, sind die sagen, das Beste kommt. Das ist nicht Weltfluch, das ist Nüchternheit. Und weil ich weiß, dass das Beste kommt, nehme ich all meine Kraft, mein Vermögen und sage, hey, komm mit, ihr Nachbarn, komm mit, ihr Verwandten, komm mit, ihr Enkel und Urenkel, komm mit, ihr Freunde, das Beste kommt und dort will ich dabei sein. Und das ist nicht Weltfluch, das ist nüchterner Realismus. Denn Gott hat uns geschaffen, dass wir bei ihm sind in der Ewigkeit, dass wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, an diesem Platz, wo es keine Sonne mehr braucht, wo seine Gegenwart uns so erleuchtet, dass wir sagen, wie wunderbar ist es. Ihr Lieben, lasst uns unser Denken mit dieser Realität, mit dieser Wahrheit immer mehr durchdringen. Das gibt uns Kraft und Hoffnung. Die Visitenkarte geht noch weiter hier. Ne? Er ist der Fürst über all die Könige der Erde. Der Schweiz, wir machen Volksentscheid. Basisdemokratie hat einen guten Platz. Das ist nicht mein Punkt hier. Aber es gibt Dinge, die in der Welt entschieden werden von dem König aller Könige. Er lenkt die Herzen der Könige, die er eingesetzt hat, wie Wasserbäche der Regierungen, der Minister, Staatsminister. Er lenkt sie. Das heißt nicht Fatalismus, sondern das heißt, wir beten zum höchsten König und nun, o König Jesus, lenke du die Herzen der Regierenden wie Wasserbäche, dass wir auf dieser Erde noch die Zeit haben von Friede und Freiheit, um dein Evangelium weiter zu verkündigen. Die Visitenkarte geht noch weiter. Gerade in dieser Zeit, wo wir so viel Unsicherheit haben, Fragezeichen, Dinge, die wir nicht verstehen, Dinge, über die wir spekulieren. Es ist so, es gibt den König aller Könige. Und Jesus sagt, hey, ich stehe über diesen Dingen. Vertraue mein Leben dir an. Du hast Angst vor der Zukunft. Vertraue mein Leben mir an. Ich kenne die Zukunft. Und ich habe die Sachen in der Hand. Und jetzt, das sind die Dinge, wo diese drei Aussagen aus diesem Text, der treue Zeuge, Wahrheit in Person, der Erstgeborene ist ein Toten, der Tod hat nicht das letzte Wort, er ist auferstanden, hat den Tod besiegt, er ist der König über alle Könige, das ist seine Visitenkarte. Und jetzt sagt er, und jetzt wird's krass, ich, der so allmächtig bin, ich kenne dich mit Namen, ich habe dich geliebt und von deinen Sünden reingewaschen durch sein Blut. Ich spüre nicht immer, dass Jesus mich liebt. Aber ich will immer mehr Zeit damit verbringen, mich von ihm lieben zu lassen. Denn das ist eigentlich seine erste Handlung uns gegenüber. Er zeigt seine Visitenkarte mit diesen souveränen Attributen, unschlagbar, unbesiegbar, allmächtig, allwissend, all diese Dinge. Und dann sagt er, hey, der gleiche Gott, dass er souverän ist, ich kenne dich, ich kenne dich. Remo, meine Gedanken sind gut für dich. Dora, meine Gedanken sind gut für dich. Christoph, Barbara, meine Gedanken sind gut für euch. Ich bin der Gott, der die Zukunft kennt. Und ich habe kürzlich mal einen neuen Prozess in meinem Leben durchgemacht über die Liebe Gottes, wo es Dinge gab in meinem Leben. Ich denke, ja, Gott hätte auch andere Bedingungen raussuchen können für meinen Start auf diesem Planeten. Meine Eltern waren nicht verheiratet, das hat in 50 Jahren viele Probleme verursacht. Und dann irgendwann habe ich über diese Dinge nachgedacht. Und habe gesagt, Gott, das hast du so rausgesucht. Das war kein Unfall, sondern Gott hat mich gewollt. Gott hat mich gewollt, er hat mich geformt im Leib meiner Mutter, er hat mich einmalig gemacht, er hat mich erwählt, er hat mich berufen, er hat mich erkauft, freigekauft von den ungöttlichen Wegen und hat mich herausgerissen aus dem Sumpf und hat mich zu seinem Eigentum gemacht. Und das möchte ich heute dir zusagen. Jesus hat dich geliebt und er liebt dich. Und er kann nicht aufhören, dich zu lieben. Warum? Er ist Liebe. Aber wenn ich nicht geistlich genug bin, hey, wer ist Gott? Gottes Liebe zu dir und zu mir hängt nicht davon ab, dass ich genügend bete, dass ich geistlich genug bin, dass ich in den Hauskreis gehe, sonst wohin gehe. Mm-mm. Gott hat sich einmal entschieden, dich zu lieben. Hey Leute, ist das gute Nachricht? Sag doch mal zu deinem Nachbar, Gott hat sich entschieden, dich zu lieben. Und das ist das, was passiert, wenn der König kommt. Der König räumt auf mit diesen Lügen. Du hast zu wenig gemacht, du bist nicht geistlich genug, du bist nicht gebildet genug, du hast nicht genügend Vermögen. Leute, diese Lügen, wenn der König kommt. Wisst ihr, als er reinkam in den Tempel, da hat er auch aufgeräumt. Er hat aufgeräumt mit Bräuchen, mit Traditionen, die praktisch verhindert haben, dass wir in Intimität mit dem Vater kommen. Und heute, wenn Jesus in seinen Tempel kommt, ich glaube, das ist der gleiche Jesus. Der schmeißt einfach manche Tische um. Er schmeißt manches raus. Und ich denke, was er rausschmeißt, sind auch Lügen über Gott, Lügen über uns. Diese ganze Lügen, deine Leistung ist deine Qualifikation. Du musst mehr bringen, du musst mehr machen. Geistlicher werden. All diese Lügen. Der König kommt rein und sagt, weg damit, ich habe dich geliebt. Und ich werde nicht aufhören, dich zu lieben. So ist es, wenn der König kommt. Und er sagt, hier bei dieser Visitenkarte, Souveränität und dann nahe, persönlich. Er kennt uns, er hat unsere Tage gezählt. Ich habe gestern eine Frau getroffen, gestern, ja. Ihre Tochter hatte so stark Krebs, 45, dass die Ärzte gesagt haben, Klinik in Basel, no chance. Ne? Erstmal Krebs und dann Metastasen und dann noch Metastasen. Und diese Familie sind gläubige Leute. Und wir haben ein paar Mal mit ihnen gesprochen, auch mal für die Frau gebetet. Und die sind in einer inneren Frieden geblieben über die Ruhe in Gott. Ne? Gott hat es in der Hand. Und diese Frau mit 45 läuft jetzt rum, ist gesund und ist fit. Ne? Das ist für mich ein Zeugnis mit zwei Füßen. Warum habe ich jetzt das erzählt? Ja, den Unterschied zu machen. Ne? Das heißt, diese Leute machen in dem Dorf, in der Nachbarschaft einen Unterschied. Die Leute wissen, eigentlich war ihr Leben weg. Sie sind nicht panisch geworden. Sie haben es gehalten und Gott ist bei ihnen. Und sie spüren das und sie glauben das. Ja, genau, das wollte ich sagen. Und gestern habe ich sie getroffen und dann sagt sie, ja, unsere Großtante, knappe 90, hat Covid und die beiden hatten es auch. Und dann sagt sie, weißt du, an Covid ist noch keiner gestorben. Weil die Bibel sagt, ich will nicht Covid verharmlosen, Leute. Das ist eine schlimme Krankheit. Nee, aber nur die Aussage von der Bibel, unsere Tage sind gezählt und wir gehen dann heim, wenn Jesus uns holt. Na. Und das habe ich gesagt, wow, Ruth, Hut ab. Ne? Vertrauen in Gott und seine Souveränität. Ich rede die Krankheit nicht klein, aber ihr versteht mich. Ne? Aber ich denke, es gibt unter diesem ganzen Fundament, wir haben in dir Geborgenheit. Jetzt habe ich hier drei Stühle mitgebracht. Die zeige ich euch gleich. Jetzt rede ich noch kurz über den zweiten Punkt. Den müssen wir erst noch, glaube ich, uns vor Augen halten. Jetzt die nächste Folie, bitte. Uwe, das ist ein Herrschaftswechsel. Weil oft haben wir das Evangelium reduziert auf, ja, ich bin gerettet, ich komme dann mal in den Himmel. Okay, das ist sehr wichtig. Aber als Jesus uns erwählt hat, erkauft hat, herausgerissen hat, hat er eine Berufung, eine Bestimmung auf unser Leben gelegt. Und mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt ist das gravierendste, radikalste passiert auf dieser Erde. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Gott hat einen Schuldschein, der mit seinen Forderungen uns so schwer belastete, für ungültig erklärt. Leute, die Anklage ist ungültig. Alles, womit der Feind, der Verkläger, der Brüder dich fertig machen, klein machen will, ungültig. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ins Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und es ist so wichtig, dass wir ein volles Verständnis vom Evangelium haben. Es ist ein Triumphzug von Jesus. Warum sehen wir so wenig? Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Die Wahrheit ist, Jesus hat den Teufel besiegt, das Grab ist leer, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er wurde vom Vater erhöht und hat den Namen, der über alle anderen Namen ist. Es hat ein Herrschaftswechsel auf diesem Planeten stattgefunden. Auf diesem Planeten ist nicht mehr Satan der Gott dieser Welt, er hat diese Rolle noch für die Leute, die Jesus nicht gehorchen. Aber für die Menschen, die Jesus gehorchen, die im Vertrauen, die im nachfolgenden Gehorsam hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wir sind unter der Autorität des Auferstandenen, des Allmächtigen. Und deshalb können wir einen Unterschied machen in dieser Stadt, in dieser Region, in der Nation. Und in der Nation, wir können den Unterschied machen, weil wir zu diesem neuen Herrschaftssystem gehören. Jesus, er hat uns herausgerissen aus diesem finsteren Bereich. Er hat uns versetzt in himmlische Orte und gibt uns Autorität und Kraft. Okay, und jetzt reden wir über die Identität, die er uns gegeben hat. Und da lesen wir Vers 6 in der Offenbarung weiter, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus gibt seine Visitenkarte ab und er sagt, wenn du dich lieben lässt, kriegst du eine neue Identität. Jetzt kommen wir zu den Stühlen. Ich habe das kürzlich von jemandem gehört, habe ich nicht erfunden, ihr Lieben. Hat mich aber sehr angesprochen, war sehr eindrücklich. Ich hoffe, es mag für euch auch eindrücklich sein, mal sehen. Müsst ihr selber beurteilen. Oft ist es so, Menschen lernen Jesus kennen. Und dann sagt man ihnen, so, jetzt bist du Christ, Leistung. Jetzt musst du in Gottesdienst gehen. Jetzt musst du beten. Jetzt musst du dies und jenes tun. Leistung als erstes. Und dann, wenn du das alles getan hast, dann bist du ein guter Christ. Dann bist du ein treuer Christ. Das ist deine Identität. Ich diene in diesem Dienst und ich mache jenes. Ich bin ein guter Christ, das ist meine Identität. Ich bringe die Leistung und weil ich die Leistung bringe, habe ich auch Identität. Und wenn er dann lange genug die Leistung gebracht hat, lange genug gezeigt hat, ich bin ein treuer Christ, dann kommt er auf diesen Stuhl der Akzeptanz dazu. Jetzt bist du akzeptiert. Kennt ihr das? Wenn der König kommt, wird das Ganze rumgedreht. Wenn der König kommt, kommt zuerst Akzeptanz. Du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist einmalig. Hör auf, mich mit deiner Leistung zu beeindrucken. Ich kenne dein Herz und ich wollte dich haben. Wisst ihr, das Ganze hat eine, ich nenne das eine Schräglage. Durch die ganze Bibel geht es schräg. Im Sinne von, fangt an bei Abraham. Ich will dich segnen. Du hast Christoph nächsten Sonntag gemacht. Ja, ich will dich segnen. Du wirst Segen sein. Jesus sagt, nicht, ihr wart so geistlich drauf, dass ihr mich geliebt habt eines Tages. Nee, vergesst diesen Stolz. Ich habe Initiativ ergriffen. Ich habe dich erwählt und geliebt. Akzeptanz. Ich war es. Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, weil ihr gut drauf wart. Ich habe euch erwählt. Und das ist der größte Schatz, den wir haben. Wir sind akzeptiert. Wir sind geliebt. Bedingungslos. Und das ist unsere Identität. Sie baut nicht auf unsere Leistung auf. Sie baut nicht auf unsere Treue auf. Auf unsere Zuverlässigkeit. Auf das, was wir machen können. Jesus sagt, ich will dich haben. Ich liebe dich. Mit meinem Blut habe ich dich erkauft. Komm. Akzeptanz. Und dann kriegen wir die Identität. Das ist eine neue Identität. Wenn wir die nächste Folie bitte noch zeigen. Er hat uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Eine neue Identität gegeben. Und ich habe hier bewusst Könige geschrieben. Das ist Schlatter-Übersetzung. Bei manchen Übersetzungen heißt es ein Königtum. Ich habe im Griechischen nachgeguckt. Es gibt verschiedene griechische Handschriften. Das macht für mich Sinn, dass der König kommt und sagt, ich liebe euch und wenn er meine Liebe annimmt in euch, akzeptiert von ihm, geliebt, ohne meine Leistung. Und niemand kann diese Liebe, kann Gott stoppen, mich zu lieben. Deshalb komme ich immer wieder zu ihm zurück, weil er mich bedingungslos liebt. Und wenn ich Dinge falsch gemacht habe, ich komme zu ihm zurück, weil er mich liebt. Und das ist meine Identität, von ihm geliebt und ich bin jetzt an seiner Stelle hier. Ich bin hier, um Liebe weiterzugeben als König Und als Priester, König heißt nicht, ich bin der Boss hier, sondern König heißt, ich habe die Autorität des Himmels. Wir haben die Autorität des Himmels, ihr Lieben. Jesus sagt nicht, ich schicke euch los und es wird nichts passieren. Ich schicke euch los wie Schafe unter die Wölfe, ja? Aber ich schicke euch los in meiner Autorität. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, verkündet meine Herrschaft. Und dann kommen die Werke, die Frucht davon. Wir sind geliebt, Identität, Könige, Priester. Als Priester treten wir ein vor Gott und wir handeln entsprechend. Und ohne das Handeln, ihr Lieben, bleibt das Ganze nur Religion. Und das ist ein Paket, was zusammengehört. Unser Geliebtsein, Akzeptanz, unsere Identität und das Ausleben unserer Identität. Die Werke, die vorbereitet sind, die wir tun. Und ich möchte jetzt meine Frau bitten, die in letzter Zeit einige Sachen erlebt hat mit Gott, die mich selber sehr inspiriert und ermutigt haben. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Auf Gott hören und tun, was er sagt. Kommst du wieder nach vorne, Schätzi? Komm hoch hier zu mir.
Guten Morgen zusammen.
Also wer sie nicht kennt, na, das ist Sibylle, meine liebe Frau. Das sind die anderen 60% von mir, die ihr jetzt hören dürft.
Ja, das ist wirklich so, dass dieses Jahr mich ziemlich herausgefordert hat, weil der Hermann hier bei euch ist und die Woche durch 2 Tage hier ist. Ich bin zu Hause in Lörrach und ich bin nicht so in der Gemeinde integriert, wie ich das vorher war. Und das hat auch ein bisschen Frust bei mir hervorgebracht. Und dann bin ich mit diesem Frust zu Gott gegangen. Und ich habe gesagt, Gott, jetzt platzier du mich. Ich habe keinen Platz, jetzt platzier du mich. Und ich kann euch sagen, ab diesem Zeitpunkt ging die Post ab. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe nichts dazu getan. Aber fast jedes Kundengespräch, was ich hatte, war ein tiefes Gespräch. Und wir, zum Teil haben wir Seelsorgen mit meinen Kunden gemacht. Die kamen, haben gesagt, ihr Mann ist doch Theologe, können wir unser Problem mit euch teilen? Und wir haben mit denen wochenlang jede Woche Seelsorge gemacht. Die wollten sich trennen, die sind zusammengeblieben. Er ist wieder nach Hause gezogen. Andere Kunden schreiben
Was machst du beruflich eine andere, eigentlich?
Beruflich verkaufe ich Häuser. Und diese Leute haben dann auf dem Parkplatz vom Notar gesagt, Sibylle, wir waren dann partout miteinander, kannst du bitte noch für uns beten, bevor wir auseinandergehen? Und dann habe ich für die gebetet auf dem Parkplatz vom Notar und die haben die Augen nicht mehr aufgemacht, die wollten mehr. Und wir sind jetzt Freunde, wir treffen uns jetzt ab und zu auch privat noch weiter. Eine andere Kundin schreibt mir, gestern zum Beispiel hat sie geschrieben, bitte schick mir was Biblisches. Ich habe einfach mit ihr gesprochen über, sie hat gesagt, sie glaubt ans Übernatürliche und sie glaubt, dass es Wunder gibt. Und ich habe gesagt, ich glaube das auch. Und jetzt muss ich ihr immer irgendwas Biblisches schicken. Eine andere Kundin, mit der bin ich auch, die erzählt mir, die rufen an und erzählen mir ihre Probleme. Und ich mache nichts. Ich bin dieselbe Person, die ich vorher war. Aber ich habe das Gefühl, Gott macht was. Neulich war ich auf dem Parkplatz vom Rewe und dann kam eine Frau auf mich zu und hat gefragt, ob ich ihr Geld wechseln kann für einen Einkaufswagen. Und dann mache ich meinen Geldbeutel auf und da sehe ich so einen blauen Chip und ich höre so eine Stimme, die sagt, gib ihr den Chip. Ich gebe ihr den Chip, sie sagt danke, sie geht. Am nächsten Tag musste ich wieder einkaufen gehen. Ich stand an der Kasse, habe bezahlt, habe eingepackt und dann sagt die Frau an der Kasse zu mir, warten Sie mal. Und dann macht sie ein Schublädle auf und gruselt in diesem Schublädle rum und holt einen Chip raus und sagt, der ist für Sie. Gib mir einen Chip, ich kaufe jetzt schon mein Leben lang ein und nie habe ich einen Chip bekommen. Und ich nehme den Chip in die Hand und sage, Gott, was soll das? Und er sagt, gebet, so wird euch gegeben. Und da draußen ist eine Welt, die ist einfach offen. Aber wir Christen denken, wir müssen das Evangelium weitersagen und wir hauen ihnen die Bibel um die Ohren und wir machen es aus unserer Kraft. Und bei jedem Kundengespräch, wo ich hingehe, sage Gott, ich ordne dir das unter. Und ich habe nicht im Kopf, dass ich denen was über Jesus erzähle, aber ich erwarte, dass durch meine Person die Menschen, dass da was Übernatürliches passiert. Und muss ich noch etwas erzählen? Neulich habe ich eine Freundin eingeladen zum Frühstück. Und dann hatte ich so den Eindruck, es war so, als ob ich gehört habe, lad noch ein paar andere Frauen ein. Ich möchte, dass in deiner Umgebung Gemeinschaft passiert. Und dann habe ich die Frauen zum Frühstück eingeladen. Es waren 4. Und wir hatten so eine tiefe, tolle Gemeinschaft. Und ich habe gesagt, ich habe den Eindruck, ich soll euch einladen. Und einfach Jesus soll in unserer Mitte sein und wir sollen Gemeinschaft miteinander haben. Und dann hatten wir eine Zeit, wir sind erst um 4 nachmittags gegangen. Wir haben füreinander gebetet, war eine super tolle Zeit. Und jetzt haben wir einen Frauenkreis, der wächst und wächst. Und wir haben uns 3-mal getroffen, sind jetzt 10 Frauen. Nächstes Jahr wollen, übernächste Woche wollen noch mehr kommen. Und die jungen Frauen bedanken sich und sagen, danke, dass wir dabei sein können. Wir haben eine Heilpraktikerin dabei, wir haben eine Krankenschwester dabei. Die jungen Frauen kommen, haben Probleme mit ihren Kindern. Und das hat mir gezeigt, liebe Leute, wir sind ein Organismus und keine Organisation. Ein Organismus, der funktioniert in sich. Ein Mikroorganismus, da muss man nichts machen. Die Zellen werden erneuert. Und das alles funktioniert ohne unser Hinzutun. Und wir sind ein Organismus. Wir müssen nur hören, was er uns sagt. Und gehorsam sein. Es war nicht schwer. Ich muss euch sagen, der ganze Prozess war für mich nicht schwer. Und da kann jeder von euch erleben. Yep.
Sibylle, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie gut ich es zu Hause habe. Ne? Ich komme heim und frage, und was hast du heute erlebt? Ne? Ich war in der Kirche, und was hast du erlebt? Das ist für mich wirklich ein ganz spannendes Thema. Wofür, für welches Ziel existiert Kirche? Und ich denke, wenn wir diese Aussage ernst nehmen, der König kommt, ich denke, der König will uns helfen, in dieser Liebe gewurzelt gegründet zu sein, frei von Leistung, ne, dass wir hier anfangen. Aber dieses gewurzelt und gegründet sein, ich bin geliebt, das kann man nicht für uns behalten, sonst stinkt das irgendwann mal. Ne? Und wenn wir dann aus dem raus, hey, und jetzt bin ich hier von ihm befähigt und begnadet und bestimmt einen Unterschied zu machen, dann handle ich entsprechend. Und was Sibylle eben erzählt hat, ist einfach die Abhängigkeit von Gott. Und die Bibel sagt ja, Werke sind vorbereitet, wir müssen nichts Neues erfinden. Die Herausforderung ist für uns, die wir jahrelang in die Kirche gehen, rauszugehen aus diesem kleinen 2% Pferch, wo wir tun, was wir tun, oft uns auch selber Probleme kreieren und dann viel Zeit investieren, um unsere hausgemachten Probleme zu lösen? Oder sagen wir, hey, es gibt eine andere Bestimmung. Leute, der König aller Könige, ihm gehören die Nationen, das ist Gottes Wort, Psalm 2, ihm gehören viele Menschen, für die er schon bezahlt hat. Und jetzt ist die Zeit, wo Jesus in den Nationen aufsteht und sagt, mein Volk ist hier, schaut euch mal um. Gottes Volk ist hier in Wettingen und in Baden in der Region. Gottes Volk ist hier, damit viele Menschen ihn kennenlernen. Deshalb existieren wir. Ja, eigentlich brauche ich nichts mehr sagen. Wir wissen alles. Und ich denke, wir brauchen Gnade. Ich brauche die Gnade, ihr Lieben. Ne? Das ist für mich auch immer wieder, so wie Sibylle sagt, bei ihr geht es so glatt, ne? Geht alles von alleine. Aber ich weiß, sie hat eine Entscheidung gefällt. Gott, ich will jeden Tag wirklich im Fluss deines Geistes mit dir gehen. Und ich glaube, wenn wir auch diese Entscheidung fällen, Gott, wir wollen mit dem Fluss deines Geistes gehen, in den Alltag hinein. Ich denke, da gibt es Menschen, die vorbereitet sind, die hungrig sind, die fragend sind. Wir erleben Menschen, die fragend sind. Prediger heißt es, Gott hat Ewigkeit in unser Herzen gelegt. Alle Menschen, die hier existieren. Es ist dieser Schrei, was ist, wenn das Leben hier zu Ende geht. Und jetzt ist die Zeit, glaube ich, wo Gott uns ermutigt. Steht auf, wacht auf, ohne Druck, ohne Stress. Es ist nicht die Leistung. Seid euch, wenn der König kommt, dann sagt er zuerst, ich liebe euch, ihr Leben. Das ist die königliche Botschaft. Und die königliche Identität, wir sind König und Priester an seiner Stelle. Wir repräsentieren ihn, wir machen einen Unterschied und wir handeln. Okay, mehr brauche ich nicht zu sagen. Ne? Ist eigentlich nicht kompliziert. Wir nehmen jetzt das Abendmahl. Ich räume mal die Stühle hier kurz zur Seite. Und ich mache jetzt direkt die Überleitung zum Abendmahl, dass wir dass wir das bewusst uns heute so vor Augen malen. Der König kommt, er hat sich erniedrigt, er hat sein Leben für uns gegeben. Wir brauchen keinen zweiten Liebesbeweis. Es ist vollbracht. Darf ich das mal aufdecken hier? Oder Doris, möchtest du das machen mit den Handschuhen? Ja. Es ist vollbracht und ich möchte, dass wir Brot und Wein sehen. Dankeschön. Der König kommt und sagt, ich bin ein dienender König. Ich habe alle deine Schuld getragen. Und wenn heute noch jemand hier sitzt mit Schuldgefühlen, mit Anklage, geh nicht raus von hier als Angeklagter. Schau auf das Blut, schau auf den zerbrochenen Leib von Jesus. Es ist vollbracht, er hat für dich bezahlt. Und es gibt keine Schuld, die nicht ausgelöscht worden wäre, als Jesus den Schuldbrief, die Anklageschrift, die gegen dich war, ist am Kreuz. Punkt. Und wenn Jesus kommt, dann malt er uns das vor Augen. Und wenn dann diese Lügenstimmen sich immer wieder groß machen, aber deine Sünde, und wenn, oh, die ist so schlimm. Jesus hat die Tische umgeworfen im Tempel, die Lügen, die negativen Konzepte über Gott. Und lass dich heute freimachen von Lügen über Gott, von Verdammnis, von Anklage oder von diesen Gedanken. Aber für mich hat Gott keine Zeit. Er ist für dich persönlich gestorben. Er hat Zeit für dich. Und wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du seine Hilfe brauchst, dann nimm das Abendmahl mit dem Bewusstsein, dass er der König ist, der für dich gestorben ist. Und dessen erste Botschaft ist an dich. Du bist geliebt. Ich liebe dich. Ich kann nicht aufhören, dich zu lieben. Wenn es Themen gibt in deinem Leben, wo du schon lange kämpfst, sag, Vater, ich warf heute diese Sorgen neu auf dich. Und du sagst, werft's auf ihn, vertraut ihm, er wird handeln. Ich lese den Text und dann lade ich euch ein zum Abendmahl. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut und es tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Weil also unwürdig das Brot ist oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Lass uns prüfen, jetzt nicht nur von Schuld und Sünde, wir können das auch abgeben, aber lass uns auch prüfen, Jesus, vertraue ich dir? Du hast gesagt, du bist der treue Zeuge, du bist die Wahrheit in Person. Vertraue ich dir? Vertraue ich dir alle Bereiche meines Lebens an? Vertraue ich dir meine Zukunft an? Vertraue ich dir meine Entscheidungen an? Lass uns mit diesem Bewusstsein jetzt das mal nehmen. Ich bete jetzt für uns und dann sage ich, wie wir es praktisch machen. König Jesus, wir erheben dich über unseren persönlichen Leben, über allen, die wir hier sind. Es ist kein anderer Name, unter dem es Rettung gibt, als im Jesus-Namen. Und du bist der König, den wir ganz bewusst willkommen heißen, im Zentrum der Gemeinde und im Zentrum unserer Herzen. Nicht wie wir wollen, König Jesus, sondern wie du willst. Denn du bist kompetent. Deine Regierung bringt Frieden, Versöhnung, Heilung und Freude. Dafür entscheiden wir uns. Und ich lasse jetzt kurz einen Moment Stille, wo ich es in dich spüre, sind vielleicht Leute hier, die der Herr Jesus heute neu herausfordert und sagt, es gibt Lebensbereiche, da hast du selber das Zepter in der Hand. Und deshalb geht es auch nicht vorwärts. Und wenn du merkst, du hast hier einen Konflikt in dir, ob du selber regierst oder ob du Jesus regieren lassen willst, das ist ein Moment ganz bewusst mit dem Abendmahl zusammen sagen, Jesus, vergib mir, dass ich das selber in der Hand hatte. ich gebe dir die Herrschaft ab, ich übergebe dir die Regierung. Und ich glaube, es sind Menschen hier, die machen sich auch Sorge über Familienangehörige, zweite, dritte Generation. Und wir machen uns alle eins und wir werfen diese Sorgen auf Jesus, der gesagt hat, ich liebe euch. Und wir beten, dass die Lieben aus unserem Umfeld, Kinder und Kindeskinder, den König kennenlernen. Und für uns alle möchte ich bitten, Herr Jesus, dass wir eine tiefere Offenbarung dafür bekommen, dass du uns zu Königen und zu Priestern gemacht hast. Dass wir das in unserem Alltag leben, dass wenn wir morgens aufwachen, aufstehen, durch die Woche gehen, dass wir das mit dem Bewusstsein machen, dass die Werke vorbereitet sind. Dass wir das mit dem Bewusstsein machen, wir wollen auf dich hören, dir gehorchen, und die Werke tun, die vorbereitet sind. So bitte ich dich, dass du uns alle ermutigst in dieser Woche, dass du uns mit Menschen zusammenbringst, für die wir einen Unterschied machen können mit deiner Liebe, mit deiner Güte und Freundlichkeit, Jesus. Und so nehmen wir das Abendmahl. Danke für dein Leib, der von uns zerbrochen ist. Danke für dein Blut, das für uns vergossen ist. Wir nehmen es mit Danksagung. Und erwarten dein Wirken und Eingreifen. Amen.